herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ihr Lieben, wir feiern heute miteinander einen ganz besonderen Tag, eine ganz besondere Feier, das Abendmahl. Und wie es bei dem Abendmahl üblich ist, wollen wir uns vergegenwärtigen, was Jesus in seinen letzten Stunden, den letzten Tagen seines Lebens erlebt hat. Und genau da möchte ich mit euch auch direkt einsteigen. Ich möchte mit euch eine kleine Rückschau halten auf die letzte Woche des Lebens Jesu und dann immer näher kommen in Richtung Kreuz. Wir merken in den letzten Tagen Jesu, dass sich in seinem Leben einiges geändert hat. Er ist nicht das erste Mal in Jerusalem. Wie wir wissen, sagt das jüdische Gesetz, dass jeder männliche Israelit dreimal im Jahr mindestens nach Jerusalem reisen muss. Eines der drei jüdischen Feste ist das Passafest. Eines dieser drei Feste steht nun vor ihm in dieser letzten Woche seines Lebens. Es ist eben dieses Passafest, auf das er schon lange gewartet hat, weil er genau wusste, ab dem Alter von 12 Jahren, als er das erste Mal dabei war, dass dieses Fest für ihn eben nicht nur eine Bedeutung im Sinne der Teilnahme hat, sondern dieses Fest zeigt das an, was er selbst eines Tages erleiden würde. Er ist in den Jahren seines Dienstes vorher auch zu diesem Fest gegangen. Und jedes Mal wusste er, jetzt ist es noch nicht so weit. Aber diesmal, das entnehmen wir auch schon seinem Weg nach Jerusalem, wusste er, jetzt ist es soweit. Und das bedingt, dass in diesen letzten Tagen einiges anders ist, schon die Art, wie er nach Jerusalem reist. Er kommt vom Osten über den Ölberg und er zieht ein über das Osttor nach Jerusalem und in den Tempel. Für gewöhnlich ist er in den vergangenen 18, inzwischen schon 21 Jahren, immer inkognito nach Jerusalem gegangen. Als Kind, als Jugendlicher gab es noch kein Aufsehen. Aber die letzten 3 Jahre haben die Menschen in Jerusalem auf ihn gewartet. Sie wollten ihn sehen, sie wollten ihn hören und haben ganz besonders nach ihm gefragt. Und er musste darauf achten, nicht gleich entdeckt zu werden. Dieses Mal ist es anders. Er zieht ein in einer ganz besonderen Weise. Wir nennen diesen Tag sogar ganz besonders, weil an diesem Tag alles so anders war. Wir nennen ihn Palmsonntag. Weil er an diesem Tag offen als König mit aller Ehre, Ehrerbietung in diese Stadt eingezogen ist. Die Menschen haben von den Bäumen Äste abgeschnitten, Palmzweige abgeschnitten, haben gewedelt, haben sie vor ihn gelegt, als er nach der Prophezeiung von Zacharja auf einem Esel reitend in die Stadt einzog. So viele Prophezeiungen haben sich an diesem Tag, in diesen Stunden dort erfüllt und die Menschen haben verstanden, was los ist. Auch seine Gegner haben das verstanden. Und sie sprechen mit den Jüngern und sie sprechen mit Jesus und weisen ihn dafür zurecht. Und er macht ganz offen nun das erste Mal klar, er hat ein Recht darauf, diese Ehrerbietung von Volk und von Kindern anzunehmen. Nie zuvor ist er in dieser Weise nach Jerusalem hineingeritten. Er kommt in Jerusalem an und er sieht den Tempel. Er geht umher, er blickt sich umher. Und ihm wird wieder bewusst, wie vieles schiefläuft in diesem Volk. Bis hin zu dem heiligsten Gebiet, das dieses Volk kannte, dem Tempelberg. Zum Beginn seines Dienstes hat er schon einmal die Händler ausgetrieben. Und jetzt, wo er weiß, das Ende seines Dienstes ist gekommen, macht er das noch einmal. Er treibt alle Händler und alles Vieh raus aus diesem Tempel, um ganz deutlich zu machen, das ist ein Haus des Gebets und kein Haus des Handels, und des Übervorteilens und des Herumbrüllens. Er ist nun von diesem Sonntag an jeden Tag im Tempel. Morgens kommt er dorthin, bis zum Abend bleibt er. Er predigt und er heilt. Eine ganz seltene Woche in seinem Leben, wo jeder wusste, wo Jesus zu finden ist. Wir haben sonst immer wieder so Blitzlichter, er ist hier, er ist dort. Über Nacht geht er woanders hin, auf den Berg zum Beten oder über den See in ein anderes Gebiet. Aber jetzt war etwas Zeit, dass ich herumsprechen konnte, der, der wohl der König Israels ist, der Messias, ist in seinem Tempel. Wie viele Prophezeiungen er damit erfüllte. Malachi 3, Zacharja 12 und so vieles darüber hinaus. Die Menschen kamen nun täglich, weil sie wussten, da ist auch Sprechstunde von dem, der jedes Problem beheben kann. In Ellen White's Desire of Ages hören wir, dass genau das auch für manche zu einer ganz großen Enttäuschung führte. Es sprach sich herum, dass dieser Mensch, Jesus Christus, nun dort zu finden ist und dass er jeden heilt, der zu ihm kommt. Aber was war mit den Menschen, die leider erst am Sabbat, am Sonntag, am Montag, die Tage darauf gekommen sind? In Gebiete weiter entfernt von Jerusalem hat es etwas länger gebraucht, dass sich rumsprach, dass er jetzt dort für längere Zeit zu finden ist. Und Ellen White beschreibt, wie sie scharenweise kommen, um dann nur noch zu hören, dass er nicht mehr da ist. Dass er umgebracht wurde von den Oberen des Volkes. Und damit zerbrechen die Hoffnungen auch auf irdische Heilung bei diesen Menschen. In dieser letzten Woche seines Lebens predigt er über Themen, von denen wir vorher sonst fast nichts hören. Er spricht über die Endzeit und die Zeit bis dahin. Er spricht über seine Gemeinde und was ihr begegnen wird und wie sie sich darauf vorbereiten sollen. Sein Kernthema, ich denke, das kann man sagen, ist, seid vorbereitet auf den Moment, an dem ich wiederkommen werde, auf den Ölberg und zu meinem Tempel. Hätten wir diese letzte Woche Jesu nicht, würde uns etwas mehr als ein Drittel der Evangelien fehlen. So viel haben wir nur über diese letzte Woche, die Woche, in der wir auch die meisten Zeugen haben, weil er jeden Tag im Tempel vor allen lehrte. Er lehrte nicht nur Gleichnisse, er sprach nicht nur über die Endzeit, er sprach nun auch erstmals ganz offen über das, was er von der jüdischen Obrigkeit hält. Matthäus 23, fast ein ganzes Kapitel spricht er nur darüber, welche Verführer dieses Volk leiten. Die Scheltrede, wie es bei Luther genannt wird. Nie zuvor hat er so offen geredet. Man hat immer erkennen können, dass er ein Problem hat mit diesen Oberen. Aber er war immer zurückhaltend, er war freundlich. Man könnte sagen, er war politisch korrekt. Jetzt nicht mehr. Er musste immer inkognito nach Jerusalem reisen und er musste sich immer zurückhalten in seinem Urteil, weil seine Mission gefährdet worden wäre. Weil er viel zu früh, viel zu intensiv Probleme bekommen hätte und sie ihn vielleicht noch früher hätten töten wollen. Wir hören ohnehin schon, lange vor dieser letzten Woche, dass sie ihn töten wollen. Denken wir nur an seine Heimatstadt, an Nazareth, wo sie ihn vom Abgrund hinunterstoßen wollten. Wie oft sie beratschlagten, wie sie ihn töten können, bis nun endlich in dieser letzten Woche nicht nur der Ratschluss gefasst, sondern dann auch ausgeführt wird. Endlich in dem Sinne, dass etliche der Oberen es nicht mehr abwarten konnten, endlich seiner habhaft zu werden. Nun kann er ganz offen reden. Und so haben wir hier eben auch Worte in einer Deutlichkeit, wie wir sie vorher kaum finden. Nun weinte er auch über Jerusalem. Bevor er über das zukünftige Schicksal redete, Matthäus 24, hören wir noch am Ende von 23, dass er weint über diese Stadt. Dass er eine Rückschau hält und vor seinem geistigen Auge noch einmal sieht, was die Propheten über die Jahrhunderte hinweg für diese Stadt getan haben. Wie Gott diese Stadt und das Volk geliebt hat. Und jetzt am Ende kommt nicht nur ein Prophet, sondern jemand, der viel mehr ist als das. Und auch er scheitert. Einer mehr, der scheitert. Und einer mehr, der getötet wird. Am vorletzten Tag, das entnehme Matthäus 26, Vers 2, Jesus selbst sagt, es sind noch 2 Tage bis zum Passafest. Am vorletzten Tag hält er die längste Predigt, die uns von ihm überliefert ist. Matthäus 24 und Matthäus 25. In dieser längsten Predigt, die wir kennen, geht es um ein Thema, die Zukunft seiner Gemeinde. Aber auch die Zukunft dieses Volkes. Er wagt sich jetzt ganz offen anzukündigen, dass diese Stadt in einen Krieg gestürzt wird, das ganze Land sogar. Aber dass diese Stadt belagert wird von den Römern, dass die Römer erfolgreich sein werden und dass der Tempel zerstört wird. Ein Affront gegen den Nationalstolz eines jeden Juden. Und in Kapitel 25 spricht er dann intensiv über die Zeit danach und was seinem Volk begegnen wird. Dass sie lange warten müssen. dass es viel zu tun gibt und dass sie ausharren müssen. Wer ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Im Johannesevangelium hören wir dann noch vieles, was seine persönliche Beziehung zu den Jüngern betrifft. Matthäus 24, 25 ist mehr so die Gemeinde en gros für die nächsten Jahrhunderte. Aber was wir in Johannes 14 bis 17 hören, bevor dann die Gefangennahme in 18 steht, da haben wir das ganz Persönliche, was er mit seinen Jüngern noch bespricht, vor allem am letzten Tag, als er die Fußwaschung mit ihnen, Kapitel 13, gehalten hat, das letzte Abendmahl und er ihnen die letzten wichtigen Botschaften noch mitgibt. Ganz besonders, dass sie sich lieben sollen untereinander und dass sie eng in ihm verwurzelt sein sollen und das Werk des Heiligen Geistes. Nach diesem letzten Tag, in Gemeinschaft mit den Jüngern an diesem Donnerstag, gehen sie, wie sie es jeden Abend gewohnt waren, zum Garten Gethsemane. Ellen White beschreibt, dass das der tägliche Gang war. Aus der Bibel erfahren wir nicht, wo er die anderen Tage war. Wir erfahren das von dem Donnerstag, also dem Abend, bevor er gefangen genommen wurde. Das war aber ein üblicher Weg offenbar. Der Weg von dem Viertel, in dem er das letzte Abendmahl gehalten hat, bis zum Garten Gethsemane, soweit wir das heute nachzeichnen können, beträgt etwa eine halbe Stunde zu Fuß. Ist nicht zu weit weg, aber weit genug, um auch ein wenig Ruhe zum Nachdenken zu haben. Und dieser letzte Gang war sicherlich ruhiger als in den Abenden zuvor. Die Jünger hatten jetzt mit Jesus gemeinsam das Passamahl gehalten. Und bei diesem Passamahl gab es das besondere Ereignis der Fußwaschung, wo Jesus ihnen durch seine Handlung ins Gewissen redet und bewusst macht, ihr sollt nicht streiten darüber, wer der Größte ist, denn das hatte sie vorher auf dem Weg noch beschäftigt. Und er erklärt ihnen jetzt, der Größte unter euch ist der, der bereit ist, jedem die Füße zu waschen. Der Größte sei euer aller Diener. Bei dem Mahl spricht er davon, dass einer von ihnen ihn noch in dieser Nacht verraten würde. Er spricht von einem Bund in seinem Blut, der jetzt geschlossen wird. Und jeder, der von diesem Kelch nimmt, würde teilhaben an diesem Bund. Und von dem Brot seines Leibes, das gebrochen wird. Dinge, die den Jüngern bewusst gemacht haben, dass er diese Tage vorher am Sonntag, als er nach Jerusalem einzog, eben nicht einzog, um den Thron zu besteigen, sondern um auf das Kreuz hinaufzusteigen. Ihnen dämmert jetzt, was los ist. Die Tage vorher voller Stolz, jeden Abend über das, was Jesus da geleistet hat. Dass immer mehr Menschen verstehen, was für ein außergewöhnlicher Mann das ist. Und jetzt haben wir diesen Donnerstag und sie merken, es geht nicht auf das Ziel zu, das sie sich erhofft hatten. Sie merken auch auf dem Weg, dass da langsam ein unsichtbarer Kampf in Jesus tobt. Wir hören davon im Garten Gethsemane. Ellen White beschreibt uns, auf dem Weg wurde es immer düsterer um Jesus. Er wurde ruhig, wie er sonst nie gewesen ist. Die Zuversicht, die er immer ausgestrahlt hat in jeder Situation, war plötzlich nicht mehr da. Die Jünger merkten das und keiner wagte etwas zu sagen. Sie hatten Angst, weil sie nicht wussten, was jetzt los ist. Und dann hören wir in Matthäus 26 und ich lade euch ein, das mit aufzuschlagen. Wir werden uns in dem Kapitel etwas länger befinden nun. Matthäus Kapitel 26. Wir lesen zunächst Verse 36 bis 38. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier, wacht mit mir. Nie zuvor im Leben Jesu haben wir gehört, dass er traurig oder betrübt wäre. Wir hören davon, dass er Mitleid hat mit Jerusalem, mit den Kranken, mit der Schwäche seiner Jünger. Aber dass er ohne äußere Umstände von sich selbst, in sich, tief in sich selbst, Trauer und Angst empfindet, das ist neu, irritierend. Das macht den Jüngern Angst. Matthäus beschreibt hier in Vers 36, dass sie zu einem Grundstück kommen, das Gethsemane genannt wird. So als wäre das ganz neu, dass sie dorthin gehen. Sie waren schon oft dort. Und sicherlich nicht nur in dieser letzten Woche Jesu, auch früher schon. Es war der Lieblingsplatz Jesu. Jetzt wird der Name noch einmal hervorgehoben, vielleicht, weil dieser Name ankündigt, was da kommen wird. Gethsemane bedeutet Ölpresse. passend zum Ölberg. In diesem Garten gab es sicherlich viele Ölbäume, die vermutlich auch dort gepresst wurden. Aber dass das hier so hervorgehoben wird, obwohl Matthäus, der seinen Meister doch jetzt schon länger begleitet, schon oft mit ihm dort war, deutet für mich darauf, dass er klar machen möchte, jetzt geht es eben nicht um die Ölbäume, die gepresst werden, sondern um Jesus. Bei ihm wird jetzt, was in seinem Herzen ist, gepresst werden. Er wird hier fast zerquetscht werden bei dem, was er dort jetzt zu erleiden hat. Und er steigt noch nicht ans Kreuz. Er ist zwar parallel schon verraten, Judas tut sein Werk, er ist jetzt schon bei den hohen Priestern, er nimmt sie schon mit, die Schafe sammelt sich, packt ihre Waffen ein, um jetzt dort rüber zu gehen langsam. Aber noch ist Jesus in Freiheit, eigentlich wirkt alles wie immer. Aber die Jünger sehen Jesus an, dass irgendetwas ganz anders ist. In Vers 39 hören wir, er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und auch das ist ganz außergewöhnlich. Wir haben verschiedene Gebete Jesu. Dankgebete bei der Speisung der 4.000 oder 5.000 für das Brot, das Dankgebet beim letzten Abendmahl, das hohepriesterliche Gebet in Johannes 17 und andere Momente, beispielsweise das Vaterunser, an dem wir uns bis heute orientieren. Aber wir hören nie davon, dass Jesus mit seinem Vater hadert. Wenn ich an Johannes 11 denke, die Auferweckung des Lazarus, da sagt er ganz offen, ich weiß, dass du mich hörst und dass du mich immer erhörst. Nicht so in diesem Moment. Es ist das erste und das einzige Mal, dass wir hören, dass Jesus zweigeteilt ist. Was wir erkennen können, so meine ich, ist die Zweiteilung seiner Natur. Er ist vollständig Mensch, auch vollständig Gott. Und seine menschliche Natur, so beschreibt es Ellen White im Sieg der Liebe, Kapitel 74, überschrieben mit dem Titel Gethsemane, da beschreibt sie, es ist eine menschliche Natur, die unheimliche Angst hat vor dem, was jetzt kommt. Und es ist ein göttliches Wesen in ihm, das ihn dazu treibt, nicht aufzugeben. Er spürt das in sich. Und so kommt es zu dieser Bitte, wenn dieser Kelch vorübergehen kann, so möge er doch vorübergehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Was er hier macht, ist, er vertraut sich seinem Vater an, weil er sich, so wirkt es auf mich, in dem Moment selbst nicht mehr traut. Weil ihm bewusst wird, wie schwer das ist, was er da jetzt gerade zu tragen hat. Nie in seinem Leben hat er Lasten gemieden. Nie hören wir von einer Vermeidungshaltung. Es ist wirklich eine einzigartige Situation, was auch darin deutlich wird, dass er gleich dreimal genau die gleichen Worte spricht. Keine Veränderung. Dreimal genau das Gleiche. Jesus hat nie auch nur ein zweites Mal bitten müssen. Seine Gebete wurden immer erhört. Er selbst hat die Macht, sie wahr werden zu lassen. Aber hier hadert er dermaßen, dass er dreimal diese Worte wählt. Lesen wir weiter ab Vers 40. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Er hat drei Jünger mit sich genommen, um durch deren Gebet gestärkt zu werden. Er spricht aber nur einen von ihnen an, Petrus. Das sind noch die letzten Worte, die wir bei Matthäus überliefert haben, bevor sie den Garten betreten. Petrus, derjenige, der sagt, wenn sie dich alle verlassen, ich verlasse dich nicht, ich gehe mit dir bis in den Tod. Und so spricht er genau diesen Mann jetzt an und sagt, nicht eine Stunde hältst du durch im Gebet? Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer? Ruht ihr? Siehe, die Stunde ist nahe und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Was für ein Mitgefühl sich in diesen Momenten noch ausdrückt. Er leidet, wie er nie gelitten hat. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass nur diese drei, die ganz besondere Momente mit ihm erlebt haben, die anderen nicht erlebt haben, Die Verherrlichung auf dem Berg der Verklärung. Eine Auferweckung, die nur sie miterlebt haben. Dieser Moment hier im Garten Gethsemane. Und sie schaffen es nicht, aber er lässt sie. Er hat Mitleid mit ihnen und ihrer Schwäche und lässt sie schlafen. Dann weckt er sie auf, damit der Verrat durch einen von ihnen, durch Judas, sie nicht unvorbereitet trifft. Er macht ihn noch einmal an diesem Abend bewusst, da gibt es einen Verräter. Und jetzt ist er da. Bei Lukas hören wir, dass die Jünger nicht schlafen, weil sie teilnahmslos wären, weil sie einfach müde waren und nicht verstehen würden, was da los ist. Natürlich, sie haben nicht ganz verstanden, was da passiert. Aber sie haben geschlafen, weil sie so traurig waren, weil sie überfordert waren von dieser Situation. Lukas 22, 45 hören wir, er stand auf vom Gebet, kam zu den Jüngern und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. Sie konnten nicht ganz greifen, was da passiert. Aber sie haben gemerkt, es ist etwas, das es noch nie gab. Etwas, das Jesus selbst überfordert. Und das macht ihnen Angst. Und ich denke, das kennen wir alle, wenn man überfordert ist mit einer Situation, wenn man ängstlich ist, wenn man furchtsam ist, stellt sich schnell aufgrund dieser Überforderung emotional auch eine Müdigkeit ein. Und das hat die Jünger hier offenbar in weniger als einer Stunde erwischt, wenn Jesus sagt, nicht eine Stunde könnt ihr mit mir wachen. Diese Traurigkeit ist übergesprungen auf die Jünger. Sie haben es gespürt, aber sie haben nicht ganz verstanden, was da passiert. Aber sie konnten etwas davon sehen. Als Jesus zu ihnen zurückkam und mit ihnen sprach. Wir hören in Lukas 22 nämlich auch Folgendes. In den Versen 43 und 44, also bevor Lukas erwähnt, dass diese Traurigkeit sie so müde gemacht hat, da sagt er, es erschien Jesus aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Lukas war kein Augenzeuge, er war nicht mit dem Garten Gethsemane. Er gehörte nicht zu diesen 12 Jüngern, er hat die Berichte gesammelt. Wer hätte darüber berichten können, wenn nicht Petrus, Jakobus und Johannes, die drei, die so nah waren in Sichtweite, dass sie wussten, was da passiert. Sie haben gesehen, dass da ein Engel kommt. Auch das wird ihnen bewusst gemacht haben, wie dramatisch diese Situation ist, die Jesus dort gerade durchsteht. Und was wir hier hören, sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. In Jesaja 53 wird uns gleich in den ersten Versen geschildert, dass er, zumindest in diesen Momenten, wo es um seinen Tod geht, schlimmer aussah als jeder andere Mensch, gezeichnet von dieser inneren Qual. Ellen White bestätigt das in dem Abschnitt Gethsemane im Sieg der Liebe. Sie sagt, dass sein Gesicht so schrecklich aussah und so viel Blut, das aus den Poren herausgetreten ist und sich mit dem Schweiß vermischt hat, dass die Jünger sogar Angst hatten, ihn anzublicken. Dass ihnen bewusst wurde, wie gefährlich diese Situation ist. Sie haben nicht verstanden, was da passiert. Sie nehmen die verzweifelten Worte Jesu wahr. Sie nehmen wahr, wie wir hier gehört haben in Lukas 22, 43, dass er immer heftiger betete, dass es wie ein Todeskampf für ihn ist, obwohl noch kein Feind um ihn steht. Noch kein Kreuz aufgeschlagen ist. Was ist da los mit ihm? An der Stelle möchte ich einige Aussagen zitieren aus diesem genannten Kapitel, Gethsemane, in dem Buch Sieg der Liebe. Da schreibt sie, die Sünde erschien Jesus so schrecklich und die Last der Schuld, die er zu tragen hatte, so schwer, dass er versucht war, zu fürchten, für immer von der Liebe seines Vaters ausgeschlossen zu werden. Was für uns selbstverständlich ist, so ein gewisses Gefühl der Distanziertheit, weil wir den Vater nie von Angesicht zu Angesicht gesehen haben, weil wir nie einen Zustand kennengelernt haben, in dem wir vollkommen rein und sündlos gewesen wären. Diesen Zustand kannte er nicht. Der unendlich Reine, auf den plötzlich alle Schuld gelegt wird, die jeder Mensch angefangen von Adam und Eva bis zum Letzten noch leben würde, die jeder von diesen Menschen auf sich genommen hat, lastete jetzt auf seiner Schulter. Immer mehr mit jedem Schritt in Richtung Garten und jetzt hier ganz intensiv bei diesem Gebet. Und für ihn stellte sich die Frage, ist diese Last vielleicht nicht zu schwer? Dieses Pressen, was da passiert, nicht vielleicht zu intensiv, um ihn zu zerstören? Ist die Last der Schuld, die er empfindet, nicht vielleicht zu groß, um vergeben zu werden? Aber nicht nur für ihn stand hier alles auf dem Spiel, beziehungsweise für die Menschen, in deren Stellvertretung er das erlitt, auch für Satan. Sie schreibt weiter, für Satan stand alles auf dem Spiel. Verlor er hier, war seine Hoffnung auf die Vorherrschaft zunichte. Die Reiche der Welt würden schließlich Christus gehören und er selbst würde überwältigt und ausgestoßen werden. Ließe sich Christus aber überwinden, würde die Erde zu Satans Reich werden und die Menschheit für immer in seiner Gewalt bleiben. In 1. Mose 3,15 hören wir von dem Konflikt, der sich hier abspielt. Dort wird vorhergesagt, dass später ein Nachkomme der Frau der Schlange den Kopf zertreten würde. Die Schlange würde ihm aber in die Ferse stechen. Was wir hier merken, ist dieses Gift der Sünde, das durch diesen Zahn der Schlange sich gewissermaßen in die Ferse des Messias hineinbohrt. Er spürt es, wie es ihn auch trifft, seine Lebenskraft hier, derart an der Lebenskraft zerrt. Und Satan ist bewusst, dass dieser Fuß sich jetzt auf seinen Kopf setzt und ihn zerbrechen, zerquetschen kann. Jetzt geht es um alles hier in diesem Moment. Wir schauen immer auf das Kreuz und dort wurde das Ganze besiegelt, das ist ja richtig. Aber hier hat er die Entscheidung getroffen, diesen Weg zu gehen. Hätte er hier diese Entscheidung nicht getroffen, würden wir heute über kein Kreuz reden und schon gar nicht über die Hoffnung der Auferstehung. Ellen White beschreibt den Patriarchen und Propheten, dass der Moment im Paradies, als Gott diese Prophezeiung äußerte, eines Tages wird dir der Kopf zertreten werden. Da wird ein dauerhafter Konflikt sein von Generation zu Generation zwischen Gut und Böse. Dass er schockiert gewesen sei, weil er eigentlich glaubte, wenn er Adam und Eva verführt, dass er diesen Kampf schon gewonnen hätte und die Menschheit sein wäre. Das bedeutet, bis zu diesem Moment hin hat er immer noch ein wenig Hoffnung gehabt, diese Prophezeiung vielleicht doch noch zu durchkreuzen und die gesamte Menschheit für sich zu gewinnen. Das, was er eigentlich glaubte, dass er es schon geschafft hätte, als Eva von dem Baum nahm und von der Frucht aß. Ich lese hier weiter. Ließe sich Christus aber überwinden, würde die Erde zu Satans Reich werden und die Menschheit für immer in seiner Gewalt bleiben. Die Folgen dieses Konfliktes vor Augen war das Herz von Christus mit Grauen über die Trennung von Gott erfüllt. Satan redete ihm ein, dass er als Bürger einer sündigen Welt auf ewig von Gott getrennt, mit Satans Reich verbunden und nie mehr mit dem Vater eins sein würde. Das ist die Entscheidung, vor der er jetzt hier steht. Die Möglichkeit, dass die Sünde so schwer ist, dass er auf immer von seinem Vater getrennt sein müsste. Das können wir uns nicht vorstellen, was das bedeuten würde. Die Sünden der Menschen lasteten schwer auf Christus und das Empfinden von Gottes Zorn über die Sünde drohte, sein Leben zu vernichten. Der schicksalsschwere Augenblick war gekommen, jener Moment, der über die Zukunft der Welt entscheiden sollte. Das Geschick der Menschenkinder hing in der Schwebe. Noch hätte sich Christus weigern können, den Kelch zu trinken, der für die Sünder bestimmt war. Noch war es nicht zu spät. Er hätte den blutigen Schweiß von seiner Stirn wischen und die Menschen ihrer Schuld umkommen lassen können. Dreimal hat er dieses Gebet ausgesprochen, dreimal war er in seiner Menschlichkeit vor dem letzten krönenden Opfer zurückgeschreckt. Er hatte die himmlischen Höfe verlassen, wo alles Reinheit, Freude und Herrlichkeit war, um das eine verlorene Schaf zu retten, die eine Welt, die durch Übertretung gefallen war. Er ließ sich durch nichts von seinem Auftrag abbringen. Er war bereit für ein Geschlecht, das in die Sünde eingewilligt hatte, zum Sühneopfer zu werden. Nun drückte sein Gebet nur noch Ergebenheit aus, so geschehe dein Wille. Leicht war das nicht. Dreimal hat er hier gerungen. Er fällt auf sein Angesicht, so lesen wir es in den Evangelien. Das klingt, als würde er hier mit einer gewissen, vielleicht ganz besonders starken Ergebenheit vor Gott treten. Ellen White beschreibt, es war Schwäche. Er konnte sich nicht mehr aufrechthalten. So ernst tobte dieser Kampf in seinem Herzen. Er hatte keine Kraft mehr. Er ist zusammengebrochen und hat dann diese Worte gesprochen. Und als er sich dann entschieden hat beim dritten Mal, so geschehe dein Wille, als klar war, dieser Kelch würde nicht vorübergehen, dann ändert sich etwas in seinem Herzen. Wir nehmen das wahr im nächsten Moment, als dann Judas kommt, der seinen Herrn verraten hat, mit der Schar, die ihn gefangen nahm. In dem Moment steht er wieder da. Er nimmt seine Jünger in Schutz und er tritt in alter Würde und Sicherheit auf. Ganz anders als in den Momenten gerade zuvor. Warum? Die Zerrissenheit kam zum Ende, als er eine klare Entscheidung getroffen hat. Ich lese den letzten kleinen Abschnitt aus dem Kapitel bei Ellen White. Der große Seelenschmerz von Christus ließ nicht nach, doch seine Niedergeschlagenheit und Entmutigung verschwanden. Der Sturm in seinem Inneren war in keiner Weise abgeklungen, doch Christus, gegen den das Wüten gerichtet war, fühlte sich gestärkt, dem Allen zu widerstehen. Ruhig und gefasst ging Christus aus diesem Kampf hervor. Himmlischer Friede lag auf seinem blutbefleckten Angesicht. Er hatte erduldet, was kein Mensch jemals ertragen könnte. Ich glaube, das können wir uns nur einigermaßen vorstellen, wenn wir überlegen, welche Optionen er hatte. Wir als Menschen haben überhaupt keine Option. Unser Weg führt geradewegs in den Tod. Für uns kann es nur besser werden. Für Jesus war schon das erste große Opfer, überhaupt auf diese Erde zu kommen, als Menschen der Menschen, als einfaches Baby, schutzlos in einem einfachen Stall in Bethlehem. Aber hier in Gethsemane war die Dramatik für ihn vermutlich noch viel gewichtiger. Denn er hätte jederzeit sagen können, ich gehe zurück. Das können wir nicht. Er hätte jederzeit sagen können, was mache ich eigentlich hier? Was will ich mit diesen Menschen? Von denen schon die Creme de la Creme, diese drei besonderen Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, es nicht mal schaffen, eine Stunde wach zu bleiben. Für die sollte ich sterben? Ich bin sicher, dass Satan versucht hat, genau diese Gedanken an Jesus heranzuführen. Und er hätte gehen können, aus dem Garten und aus dieser Welt. Und für ihn wäre alles schön gewesen. Bis auf den Gedanken daran, dass es eine Welt gibt in seinem reinen Universum, in der Sünde und Leid herrschen. Und das war unerträglich für ihn. Diese klare Entscheidung, die er getroffen hat in diesem Moment, die gab ihm die Kraft für die letzten Stunden. Und ich denke, das ist etwas, das wir daraus lernen sollen. Wir lernen über die Größe seiner Liebe. Wir lernen aber auch über die Macht einer Entscheidung. Er hat hier die Entscheidung getroffen, auch wenn es etwas länger gedauert hat. Er hat die Entscheidung getroffen, ich bin bereit, alles zu geben, um das Ziel zu erreichen. Ich gehe bis zum Ende, koste es, was es wolle. Wir sind Sünder. Wir sind von Natur aus entfernt von Gott. Wir kennen das, dass wir zerrissen sind, weil wir nicht klar auf Jesu Seite stehen. Wir kennen das, wenn die Versuchung an uns reißt, etwas, das Jesus in dieser Art so nicht kannte, in seinem göttlichen Wesen, in seiner Reinheit, die er hatte, in sich keine negativen Eigenschaften, von außen aber die schlimmsten Versuchungen, die man sich vorstellen kann. Wir neigen aber auch immer wieder zu dem einen oder anderen. Wir empfinden Freude an Schlechtem hier und da und spüren diese Zerrissenheit, das Gute zu wollen, aber sich zu dem Schlechten hingezogen zu fühlen. Was Jesus uns hier zeigt, ist, es braucht eine klare Entscheidung. Diese Zerrissenheit kann uns unser Leben kosten, unsere Lebenskraft aufzehren. Treffen wir eine klare Entscheidung für das Gute und Richtige und diesen Weg bis zum Ende zu gehen, dann werden wir, so wie Jesus es hier auch erlebt hat, himmlischen Frieden erleben können. Dann werden wir vielleicht immer noch einen inneren Kampf haben, weil wir wissen, da steht uns was bevor. Uns vielleicht immer noch unwohl fühlen, weil wir wissen, der Weg ist nicht leicht. Aber wir können mit Friede, mit Zuversicht, mit Hoffnung und auch mit einem positiven Stolz gehen, weil wir sagen, wir tun das, was richtig ist. Einfach, weil es richtig ist, egal was es kostet. Ich wünsche uns allen, wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern, wenn wir den Kelch zu uns nehmen werden, dass wir ganz besonders daran denken. Dieser Kelch schmeckt uns gut, es ist leckerer Traubensaft. Keiner von uns muss Schmerzen erdulden wegen diesem Kelch. Es ist ein Genuss. Denken wir an den unsichtbaren Kelch, den Jesus für uns getrunken hat und der ihn fast sein Leben gekostet hat. Und ich wünsche mir auch, dass jeder von euch, der irgendwo in der Situation steht, wo er sich so zerrissen fühlt, wo er merkt, das wäre der richtige Weg, aber der ist unangenehm, der kostet etwas, ein Opfer, der bedeutet Qual, vielleicht Verlust. Ich wünsche mir, dass jeder von euch, bevor er den Kelch nimmt, eine Entscheidung trifft, so wie es Jesus hier getan hat. Er hat die Entscheidung getroffen, diesen Weg zu gehen. Und in dem Sinn hat er den Kelch ausgetrunken. Dass ihr alle auch eine Entscheidung trefft für das Gute, für die richtige Seite, was auch immer das bei eurem Kampf ist, den ihr ausfechtet, damit ihr diesen Kelch auch mit reinem Gewissen trinken könnt und sagen könnt, ihr seid bereit, euren Weg, der so viel leichter ist, auch bis zum Ende zu gehen. Lasst uns das vor Augen haben, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.